habe es bei dir zwischen den Zeilen gehört und ich kann für mich das Gleiche sagen. Ich war kein begnadeter Skater.
Nee.
Also es hat natürlich sofort diesen Nostalgie-Effekt ausgelöst.
Unser Tag bestand halt daraus, irgendwie den Jahr Eistee für sich zu kaufen und dann beim Rewe-Stromkasten zu skaten und halt gerade so ein Olli zu stehen.
Also was passiert, wenn die Kellerkinder das Haus verlassen?
Ich hatte nie den älteren Bruder gehabt, der mir irgendwie gesagt hat, hier, guck mal, was vor ein paar Jahren für geile Musik rausgekommen ist. Tony Hawk's Underground 2 hat mir das halt irgendwie gegeben.
Wir wurden alphabetisiert in Punkrock-Musik.
Ganz schön, a place with no parents, no rules, no limits, just fun.
Du siehst aus wie jemand, der Tony Hawk's gespielt hat. Du kannst dich da nicht rausreden. Und jetzt, wie sieht's denn aus?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorgehört und Nachgedacht. An dem Mikrofon begrüßen euch, wie gewohnt und vertraut, meine Wenigkeit Marvin und mir gegenüber sitzt wie immer mein Lieblingsgitarrist und Saitenzupfer.
Chris, moin.
Wir begrüßen euch aus dem wunderschönen kalten Hamburg und zwar endlich mal wieder in realer, leibhaftiger Kopräsenz, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist für uns. In unserem Podcast Vorgehört und Nachgedacht besprechen wir normalerweise Alben, die uns in unserer Jugend geprägt haben, auf verschiedenste Weise. Und das tun wir auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich dass eine Person von uns ein Album mitbringt und vorstellt, was dem anderen von uns völlig unbekannt ist. Und über dieses Album sprechen wir dann eine Folge lang, um gemeinsam unsere Jugendjahre vielleicht ein wenig zu bedenken, zu reflektieren, aber auch einen Rückblick auf die Musikgeschichte selber zu machen. Genau, und meine erste Frage wäre ja für dich, Chris, heute. Was hast du mir heute für ein Album, in Anführungszeichen, mitgebracht?
Ja, moin Marvin, ich merke schon, du hast es schon galant eingebaut, dass wir dieses Mal ein bisschen was anderes machen als sonst. Und ich bin da, wie ich meine, auf eine ganz grandiose Idee gekommen. Nämlich, ich habe dir diesmal kein Album mitgebracht, sondern einen Soundtrack. Und zwar nicht nur von irgendwas, sondern den Soundtrack von Tony Hawk's Underground 2, also einem Videospiel. Und genau, um das einmal kurz einzuordnen für die HörerInnen, wer das nicht schon weiß, Tony Hawk ist ein recht bekannter Skater und davon gab es eine Menge Videospiele, so um die Jahrtausendwende rum, würde ich mal sagen. Das ging los mit den ganzen Tony Hawk Pro Skater Spielen und dann später Tony Hawk's Underground, wo dann auch eine Melange gefunden wurde mit den ganzen Jackass-Leuten, sag ich mal. Also ja, seinerzeit bei MTV eine bekannte Serie. Und das Spiel ist wohl wahrscheinlich neben GTA so eins der sehr verbreiteten Spiele, was damals meinem Gefühl nach sehr viele Leute irgendwie mal in den Händen hatten, selbst nicht Zocker. Die Spiele sind heute immer noch sehr bekannt für die Soundtracks. Dort gibt es keine normalen Soundtracks aus irgendwelchen komponierten Gedudel, wie man das vielleicht von seinem alten Gameboy-Spiel kennt, sondern da gab es halt Musik. Und zwar Playlists eigentlich von verschiedenen Bands wie Rage Against the Machine, Primus, Goldfinger, Dead Kennedys und so weiter. Und Tony Hawk Underground 2 war dann mittlerweile ja einer der späteren Titel eigentlich der ganzen Reihe. Die Soundtracks waren halt voll mit bekannten Bands oder noch zu bekannt werdenden Bands. Ja, an der Stelle, Marvin, wäre jetzt meine Frage, was denkst du dir denn, was ich mir dabei gedacht habe, um die Ecke zu kommen und zu sagen, ja, diesmal kein Album, sondern ein Soundtrack, und zwar den von Tony Hawk Underground 2.
Ich meine, du hast es ja schon so ein bisschen vorgepitcht in der Vorbesprechung, das können wir hier so als Transparenzhinweis mal rausgeben, weil du mich natürlich gefragt hast, ob das irgendwie eine spannende Folge sein könnte, wenn wir nicht über ein klassisches Album sprechen, sondern eben über einen Soundtrack zu einem Spiel. Und daher eben die Frage hier, Tony Hawk's Underground 2, das musst du irgendwie kennen oder vielleicht auch nicht kennen. Das heißt, es war mir irgendwie klar, dass du unterstellt hast, irgendwie muss ich damit in Berührung gekommen sein. Und in diesem Sinne war, glaube ich, auch nicht dein Ziel, jetzt irgendwie zu sagen, ich zeig dir neue Musik oder ich zeig dir neue Facetten von mir, die ich irgendwie verpasst habe oder die mir irgendwie ja durch die Finger gegangen sind, wie es ja in den letzten Folgen oft der Fall war, dass ich durch dich eigentlich erst durch ja interessante Hinweise eben erst Bands entdeckt habe, die einfach total an mir vorbeigingen. Ich meine, ich erinnere nur an die Folge zu The Cure, weil ich ja einfach völlig ja eine Menge Hausaufgaben machen musste und da war mir diesmal schon klar, dass es, glaube ich, vielleicht gar nicht so sehr darum ging zu sagen, hier ist Musik, die du verpasst hast, sondern eher andersrum vielleicht deine Frage war, Das war so eine präsente Spielserie, die ja, ne, wie du gerade auch schon gesagt hast, spätestens, ja, so ab den späten 90ern und dann in den ganzen frühen 2000er so präsent war, dass wir die alle irgendwie gehört haben. Aber natürlich standen wir niemals im Proberaum und haben gesagt, ey, kennst du noch diesen einen Song von Tony Hawk's 4, der immer so richtig gedrückt hat, so lass mal genau so einen Song machen. Das heißt, das stand bei uns allen vielleicht irgendwie im Hintergrund oder zumindest bei uns beiden. Aber wir haben uns nie drum unterhalten. Und das liegt natürlich vielleicht auch wieder daran, dass wir uns eben nicht in dieser Jugendzeit schon gekannt haben. Und deswegen war es, glaube ich, eher so eine augenzwinkernde Unterstellung von dir, so Marvin, du siehst aus wie jemand, der Tony Hawk's gespielt hat. Du kannst dich da nicht rausreden. Und jetzt, ne, mal Butter bei die Fische, wie sieht's denn aus? Lass uns doch gerne einfach mal über diese Zeit sprechen, ein bisschen diskutieren, ein bisschen Rückschau machen, wie das eigentlich damals war. Und ich glaube, am Ende war das vielleicht diese Stoßrichtung von dir, über den Soundtrack von Tony Hawk's Underground 2 zu sprechen. Warum es jetzt dieser Teil genau war, kann ich natürlich nur mutmaßen. Ich meine, es ist, du hast es schon gerade angedeutet, ein späterer Teil gewesen, den ich auch gekannt habe und auch gespielt habe. Von daher war das für mich jetzt auch nicht was Neues oder Fremdes. Es hätte genauso gut ein anderer Teil sein können. Das heißt, es war vielleicht jetzt einfach ein bisschen zufällig, welchen Teil du gespielt hast oder mehr gespielt hast und welchen ich eben gespielt habe oder nicht. Von daher habe ich mir darüber dann keine weiteren Gedanken gemacht, soweit.
Ja, also wenig überraschend bist du da schon einer ganz guten Idee auf der Spur. Also es war schon so ein bisschen so, dass ich irgendwie mich mal wieder damit auseinandergesetzt habe. Halt, das haben wir im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Oh, es gab jetzt einen Remake von Tony Hawk raus. Und auch da wurde wieder sehr viel über den Soundtrack gesprochen. Es wurde auch darüber gesprochen, wie toll das Spiel ist und so. Aber es wurde auch ganz stark darüber gesprochen, was sind da eigentlich für Songs mit drauf? Weil das anscheinend so eine starke Sache war. Und auch in dem Zuge habe ich mich dann wieder damit beschäftigt, okay, welches Tony Hawk habe ich eigentlich damals am meisten gespielt? Und hab mir den Soundtrack wieder angehört. Und dann irgendwie ein, zwei Wochen später hattest du dann in so einem Chat von uns dann halt einen Song von eben diesem Soundtrack von Tony Hawk Underground 2 gepostet. Sehr unvermutend, dass ich das irgendwie, dass das in mir schon brodelt. Und dann war irgendwie bei mir so dieser Moment, okay, ab dann war es irgendwie eine feste Idee für mich, irgendwie das Ding hier in diesen Podcast einzubringen. Und und ich dachte mir, in gewisser Weise läuft bei Tony Hawk eigentlich sehr viel Interessantes zusammen, weil ich hätte natürlich auch einen Soundtrack nehmen können von GTA, wo auch der Soundtrack faszinierend gut war. Die Radios haben dir verschiedene Musikrichtungen dargestellt und du hast da eine Menge mitbekommen. Aber irgendwie bin ich dann doch bei Tony Hawk Underground 2 gelandet, weil für mich da halt mehrere Sachen zusammenlaufen. Und zwar einmal diese Frage von, wie man eigentlich damals auf Musik gekommen ist, über welche Medien, über auch welche Beiläufigkeiten teilweise irgendwie man zu Musik gekommen ist. An der zweiten Ecke natürlich einfach die Einladung an dich, darüber zu sprechen, wie war es eigentlich? Hattest du auch die Skate-Phase? Wie prägt einen das heute immer noch? Weil man schaut da irgendwie so ein, keine Ahnung, manchmal schaut man da so ein bisschen mit einem, ach ja, wie war das dann damals so? Und dann jetzt auch anhand der ganzen Blink-Revivals und so, denkt man jetzt halt irgendwie, denkt man an diese Zeit jetzt wieder zurück. Also es ist auch recht timely, würde ich gerade sagen, wieder zurückzudenken an diese Pop-Punk-Skate-Punk-Phase. Ich glaube, das waren so Momente, die mich dazu geführt haben, den Soundtrack vorzuschlagen. Ich glaube, diese Frage mit dem ersten Höreindruck ist so ein bisschen schwierig, aber ich würde dich trotzdem einfach mal fragen, wie bist du da rangegangen, um dich auf diese Folge vorzubereiten? Das wäre vielleicht, glaube ich, eher das Spannende. Wie bist du rangegangen, zu überlegen, wie komme ich jetzt in den Modus, darüber nachzudenken, was Chris mir da aufgegeben hat?
Ich meine, es war erstmal total witzig, weil, wie du gerade gesagt hast, es ist kein klassisches Album. Das heißt, man kann nicht einfach bei iTunes oder Spotify ein Album suchen. Aber interessanterweise ist es dann doch sehr einfach. Und sobald man einfach nur den eingibt, Tony Hawk's Underground 2 Soundtrack, findet man eine Vielzahl von mühevoll kuratierten Playlists, die sich schon genau diese Arbeit gemacht haben. Also wirklich auf YouTube, auf Spotify, als auch auf Apple Music und alle anderen Streaming-Diensten gibt es einfach viel aus der Community heraus schon entstehende Playlists, die genau aus so vielleicht auch nostalgischen Gründen angefangen haben zu sagen, boah, ich will einfach diesen hammergeilen Soundtrack wieder zusammenstellen. Und natürlich dauert es auch keine 5 Sekunden, Google-Ergebnisse zu bekommen, wenn man diese Playlist eintippt, dass man sofort alle Tracklists bekommt. Das heißt, wir waren nicht die Ersten, die einfach den Gedanken hatten, diese Playlist irgendwie zu rekonstruieren in Zeiten moderner Streaming-Dienste und eben auch dann, wenn man nicht vor der Konsole oder vor dem PC sitzt, um irgendwie das Spiel zu spielen. Das heißt, das war erstmal sehr, es ging erstmal sehr schnell, das zusammen zu kompilieren. Und ich meine, ich habe da natürlich trotzdem so ein bisschen für mich das nochmal als eigene Playlist zusammengestellt. Aber da habe ich schon gemerkt, dass ich hier irgendwie auch ein Stück weit in so ein gemachtes Nest mich setzen kann und irgendwie nicht in undergroundige, nischige Tiefen vordringen muss, sondern in so ein geteiltes Kulturgut, was irgendwie kanonisch geworden ist für eine ganze Generation. Und das fand ich irgendwie erstmal ein interessantes Moment, weil es so ganz unbewusst und unfreiwillig so ein Gefühl von Gemeinschaft oder so ein Gefühl von einer gewissen Zeitgenossenschaft bei mir erzeugt hat, zu wissen, okay, es gibt viele, die das geprägt hat und das scheint für viele irgendwie ein großes Thema gewesen zu sein oder das hat sich einfach für viele Menschen irgendwie verfangen und ist im Gedächtnis geblieben. Und vielleicht, um ein ganz bisschen den Hintergrund bei mir zu erklären, gerade weil wir ja schon vorhin erwähnt hatten, dass es da eine ganze Reihe von diesem Spiel gab, weil es auch einfach ein kommerzieller, riesiger Erfolg war, also Tony Hawk selber hat auch mal im Interview auf die Frage erwähnt, naja, wie war das denn damals, als diese Anfrage kam, ob da ein Spiel mit ihm gemacht werden könne. Und als er eben dieses Geldangebot bekommen hat, ist er im Prinzip vom Stuhl gefallen. Und es war im Prinzip so klar für ihn, okay, ich muss mir nicht wieder in meinem Leben Geldsorgen machen. Also es war schon damals abzusehen, dass das wohl ein ganz großes Ding werden könnte. Und so ist es dann auch geworden. Und ich bin damals mit Tony Hawk's Pro Skater 2 eingestiegen. Das ist also nicht Tony Hawk's Underground 2. Das ist im Prinzip so eine Art Umbenennung, die nach 4 Teilen stattgefunden hat. Sondern ich habe aus der ersten Serie, der ersten Staffel, wenn man so will, den zweiten Teil sehr exzessiv gespielt. Das muss 2003 gewesen sein, 2002 vielleicht. Also als ich gerade auch so an der Schwelle der Pubertät irgendwie war. Und dieser Tony Hawk's Underground 2 Soundtrack, der kam für mich dann eine ganze Weile später, aber der kam dann immer noch auf zu einer Zeit, in der ich immer noch wie ein Schwamm Musik aufgesaugt habe und in der ich auch Stunden vor diesem Computer einfach saß und dementsprechend war der Effekt natürlich auch ganz klar, dass als die ersten Lieder abgespielt wurden von dieser Playlist, instant und sofort einfach die Assoziation aufgeploppt sind, wie ich eben meine kleine Skaterfigur über diesen Bildschirm gerollt habe. Also es hat natürlich sofort diesen Nostalgie-Effekt ausgelöst. Das kann ich wirklich sagen und zwar auf eine Art und Weise, die mich auch überrascht hat, weil das auch trotz allem viele Songs waren, an die ich gar nicht mehr gedacht habe, die ich auch selber gar nicht mehr im Kopf hatte, die ich jetzt auch sonst gar nicht mehr so angemacht hätte. Und in dem Sinne irgendwie überhaupt nicht mehr Teil meines aktiven Musikhörens heute sind, aber von denen ich trotzdem sagen würde, dass ich die bis heute teilweise wirklich noch gut finde oder die irgendwie Spaß machen, eben weil ich sie mit einer ganz bestimmten Zeit und einer ganz gewissen Gaming-Erfahrung zusammengebracht habe. Aber dann die Frage war jetzt ja so ein bisschen, wie bin ich da rangegangen an dieses Spiel und ich habe es dann spaßesweise einfach mal gemacht und das eben dann beim Zocken am Rechner einfach gehört. Ich meine, ich habe dann eben nicht nur Tony Hawk's, sondern auch einfach andere Spiele, sage ich mal, gespielt, Substitute, irgendwas anderes genommen, aber einfach vielleicht mich auch sonst ein bisschen in diese Stimmung vielleicht reinzubringen, weil wir ja damals schon diese Musik vor allem beim Spielen gehört haben. Das war vielleicht, also das ist zumindest vielleicht erstmal der gewöhnliche Modus, in den wir oder in den irgendwie die Generation dieser Zeit, die damit irgendwie in Berührung kam, die hat erstmal die Musik so gehört. Sie hat also dieses Spiel gezählt und diese Musik angemacht und dann einfach dazu gespielt. Und von daher habe ich mich nicht in den Black Room einfach nur reingesetzt und magisch irgendwie den Soundtrack angemacht und mich auf nichts anderes konzentriert, weil ich diese Musik ja niemals so gehört habe. Und ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt, dass diese Musik niemals als reine Musik von mir gehört wurde, sondern immer mit einem gewissen Setting verbunden war. Und von daher, genau, das war, glaube ich, so meine erste Hörstrategie, die ich gemacht habe. Und weil es ja auch wesentlich länger als ein Album ist, also irgendwie über, weiß nicht, 30, 40 Songs oder was dann am Ende da rumkam, ist, kann man das, glaube ich, auch gar nicht so als ein geschlossenes Album hören. Genau.
Ja, wunderbar. Danke dir für diese ersten Eindrücke. Also ich muss auch sagen, dass ich, als ich dann mich in diesen Soundtrack reingehört habe, ich sofort einfach dieses Gefühl wieder da hatte, auch die Bilder fast schon irgendwie da hatte. So, also ich hätte jetzt aktuell kein Medium gehabt, um das Spiel nochmal zu spielen selber. Die habe ich zumindest mal nochmal, weil ich wusste, dass du noch eine PS2 rumstehen hast, habe ich dir meine PS2-Kopie nochmal rumgeschickt. Aber ich selber habe es da nicht zum Laufen bekommen, aber habe mal ein Playthrough mir angeguckt und habe dann vor allem es auch einfach laufen lassen, während ich andere Sachen gemacht habe. Wie du schon meinst, es ist halt irgendwie eine Beiläufigkeit gewesen, bei der du das gehört hast, aber man hat es ja trotzdem aufgenommen. Und ich finde, ich habe dann nochmal reflektiert, wie hat man eigentlich damals das gehört und wie hat man dieses Spiel auch gespielt? Wie hat man eigentlich diese ganzen Spiele gespielt? Weil da ist auch eine gewisse Ähnlichkeit, sag ich mal, zwischen all diesen Spielen gewesen, die man damals gespielt hat, die diese Soundtracks hatten. Und all diese Spiele hatten eine gewisse Freiheit gehabt. Du bist halt rumgefahren, bei GTA bist du mit dem Auto rumgefahren, bei Tony Hawk bist du halt mit dem Skateboard rumgefahren. Und das irgendwie, ja, fast schon so eine Art Walking Simulator. Du bist halt rumgefahren, hast halt irgendwie ein bisschen Tasten gedrückt, hast coole Tricks gemacht und dabei hast du halt die Musik gehört. Und irgendwie, das war halt irgendwie auch so mit das Highlight. Ich glaube, was dieser Tony Hawk 2 Underground 2 Soundtrack für mich auch nochmal so ein bisschen geprägt hat oder was mir dann auch nochmal irgendwie bewusst geworden ist, ist eigentlich, wie viel ältere Musik da auch irgendwie dann doch noch mit drinne war. Bands, die gar nicht mal, also da war halt nicht nur der neue heiße Scheiß drin, sondern da waren halt auch dann Bands dabei, die zu dem Zeitpunkt, als Tony Hawk Underground 2 rauskam, 2004, halt nicht mehr die allerneueste Musik war oder halt schon gar ganz alt. Frank Sinatra und Johnny Cash waren dann jetzt wahrscheinlich so die ältesten Beispiele.
Ramones.
Oder halt aber auch Faith No More oder, also da waren halt durchaus auch einfach Bands dabei, wo du so denkst, ey, so, da wird für mich was aufgeholt oder eine Lücke gefüllt, die auch jetzt, also ich muss auch sagen, ich bin Einzelkind, ich hatte nie den älteren Bruder gehabt, der mir irgendwie gesagt hat, hier, guck mal, was vor ein paar Jahren hier für geile Musik rausgekommen ist, sondern das hat mir halt gefehlt und Tony Hawk's Underground 2 hat mir das halt irgendwie gegeben und hat es, glaube ich, uns allen irgendwie gegeben, weil ich habe dieses Spiel im Speziellen habe ich eine Menge Erinnerungen mit, weil ich habe irgendwann dann auch nochmal später Tony Hawk's Pro Skater und sowas gespielt, aber das war halt so ein Spiel, wo komischerweise ich mit so vielen, mit so anderen Leuten, die wir halt auch im Alltag irgendwie, unser Tag bestand halt daraus, irgendwie den Eistee für sich irgendwie zu kaufen und dann beim Rewe-Stromkasten zu skaten und halt gerade so ein Olli zu stehen. Aber dann gehst du halt irgendwie bei Tony Hawks rein und hörst halt die geile Musik, die du halt irgendwie sonst auch hörst. Und das hat sich so gegenseitig befruchtet. Und du hast dann halt irgendwie dann da halt dann die ganzen geilen Tricks machen können. So, da konntest du halt alles stehen, weil es halt easy war. Und du hattest halt irgendwie tagsüber, bist du so geskatet, du bist nach Hause gekommen und dann hast du halt da die Mucke weitergehört und hast halt, bist halt da dann unterwegs gewesen. Und ich glaube, bei Tony Hawk's Underground 2 ist bei mir nochmal so ein bisschen stärker auch dieser Moment, dieser rebellische Moment da gewesen, weil du bist in der Stadt irgendwo rumgeskatet, hast Sachen zerstört. Also, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, bei Pro Skater und im Gegensatz zu Underground war nochmal irgendwie so ein bisschen mehr, du fährst irgendwie in Städten rum und nicht so in Skateparks, sondern es geht halt mehr darum, dass du irgendwie an sich Scheiße in der Stadt baust. Und auch dieses Tony Hawk's Underground 2 war durch so einen ganz dünnen Plot zusammengehalten, dass sie auf einer World Destruction Tour sind mit Charakteren aus dem Skate-Bereich, aus Jackass, und sie halt irgendwie möglichst coole Sachen machen und eine Skate-Competition um die ganze Welt drehen. Und mir ist jetzt erst später aufgefallen, was für Orte das eigentlich waren. So, ach, anscheinend war das in Berlin, aber es ist halt einfach so dieser Moment gewesen und du hast ja halt dieses Gefühl bekommen. Und ich habe das dann halt auch nochmal in so einem anderen Artikel gelesen, der sich auch mit dem Spiel beschäftigt hat und geschrieben, dass diese Songs und das Spiel so eine Hyper-Teenage-World erschaffen haben. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. A place with no parents, no rules, no limits, just fun. Und so, it created paradise, I believed in it for a while. So. Und irgendwie ist das irgendwie ein Gefühl gewesen, was bei mir definitiv da wiederkam. Aber halt wie gesagt, es kam auch so dieses Gefühl wieder, selbst wenn ich diese Bands nicht alle gehört habe, wie du schon meintest, da hat man teilweise Sachen wiedererkannt, wo man dachte, ja, war cool, habe ich gerne gehört, hat man aber irgendwie nicht in sein aktives Vokabular aufgenommen. Aber passiv hat man irgendwie übernommen, was das war. Manche Bands hat man übernommen, Ramones, oder ich habe auch eine Weile dann zum Beispiel Less Than Jake gehört. Das ist so eine Punkrock-Band, die auch einen Teil des Soundtracks hatte. Aber keine dieser Bands in dem Soundtrack ist jetzt zu meiner Lieblingsband geworden. Aber irgendwie hat es den eigenen Musikgeschmack nochmal ein bisschen diversifiziert. Es hat irgendwie nochmal ein bisschen mehr Breite zu dem Ganzen zugefügt. Zu den Bands, die du eh gehört hast. Und das war irgendwie so eine Sache, die bei mir nochmal bewusst geworden ist, als ich den Soundtrack gehört habe, dass ich irgendwie mich ganz gut da, jedenfalls einen Teil meiner musikalischen Biografie sehr gut repräsentiert gesehen habe, ohne dass ich zwangsläufig jetzt alle dieser Bands dann nachverfolgt habe.
Das sind zwei Punkte, die ich jetzt, glaube ich, aufgreifen möchte. Der erste Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, ist, was eigentlich diese Spiele geleistet haben. Und ich würde sagen, weil es mir genauso ging, bei ein paar Songs dachte ich so, ja gut, kann ich skippen, finde ich nicht so gut. Oder aber man kann fast gar nicht unterschätzen, wie sehr diese Spiele eigentlich so eine Art Kanon der Punk- und Rockmusik, der, sag ich, ab den 70ern eigentlich hergestellt haben. Also wir waren im Prinzip, wir wurden alphabetisiert in Punkrock-Musik. Es geht nicht darum, dass wir diese Musik mochten oder dass wir uns mit jeder dieser Tracks identifiziert haben, aber dass wir sie kannten, dass wir sie gehört haben, dass wir wussten, was ist Teil dieser Tradition, die irgendwie in der Punk-Kultur und dann eben auch der Skate-Kultur irgendwie gehört wurde und dass die irgendwie ein Bestandteil ist von so einem gemeinsamen kulturellen Raum, in dem man sich bewegt und den man einfach kennen muss, zumindest unbewusst. Und ich glaube, das kann man wirklich nicht unterschätzen, inwieweit diese Spiele wirklich ja eigentlich stilprägend waren für eine Art von Kanon, der gebildet wurde, was früher eben solche Massenmedien wie Radios oder MTV eben noch viel stärker gemacht hat, dann später durch diese Spiele eigentlich hergestellt wurde. Den zweiten Punkt, den ich jetzt sehr interessant finde, den du angesprochen hast, bezieht sich auf die Hörerfahrung, auf die Art und Weise, wie das Game Design von Tony Hawk's Underground 2 ein anderes Hören eigentlich ermöglicht hat. Du hast es gerade schon angesagt, Tony Hawk's Underground 2 hat so angefangen, so Open-World-Mechaniken eigentlich einzubauen. Das heißt, man ist irgendwie in eine Stadt reingesetzt, kann sich frei bewegen, man kann von seinem Skateboard aufstehen, man kann irgendwie so taggen, man kann irgendwie Wände beschmieren. Das heißt, es war viel mehr ein freies Bewegen in diesen Levels und dabei lief irgendwie die ganze Zeit diese Musik. Man muss jetzt dazu sagen, dass ich, da ich durch Tony Hawk's Pro Skater 2 sozialisiert wurde und auch meine Rezeption darüber lief, interessanterweise eine ganz andere Hörassoziation hatte. Und das liegt daran, dass Tony Hawk's Pro Skater 2 noch viel stärker ein rundenbasiertes Modell hatte. Du bist in ein Level reingeworfen, ein Flugzeughangar, eine alte Schule, in irgendeinen Skatepark in Barcelona oder was weiß ich was. Und du hattest aber nur 2 Minuten Zeit, alle Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, jeden Song hast du nur die ersten 2 Minuten gehört. Und wenn du den neuen Try gemacht hast, weil du dann wieder innerhalb von 2 Minuten die und diese Tricks stehen musstest oder irgendwelche Items einsammeln musstest, hast du einen neuen Song gehört. Das hat zu dem interessanten Effekt geführt, dass man diesen ganzen Soundtrack zwar kannte, aber leider nur die ersten 2 Minuten. Es gab auch in diesen Spielen so einen Free-Skate-Modus ohne Aufgaben, wo man einfach die Levels erkunden konnte, aber wo man eben auch keine Aufgaben oder Missionen erfüllen musste, in denen dann die Musik durchlief. Aber normalerweise hat man eben diesen 2-Minuten-Taktung gehabt. Und ich glaube, auch das ist sehr interessant, wie hier aus der Game-Design-Perspektive nochmal ein anderes Hören eigentlich erzeugt wurde. Und vielleicht nur ganz kurz, weil du es am Anfang erwähnt hast, warum, du hast vorhin noch kurz von GTA, Grand Theft Auto, die Spielreihe erwähnt von Rockstar Games, die auch, ich glaube, in den späten 90ern angefangen hat. Zunächst noch als so ein 2D von oben gesehenes Spiel und dann später eben 3D, dass man so als durch eine eigene Welt laufen kann und so eine Art Ganove ist, der so verschiedenste Missionen macht und sich als Kleinkrimineller hocharbeitet. Und das Spannende da war eben von der Game-Mechanik, um das eben kurz zu erklären, ist, dass man dort natürlich auch Autos knacken konnte, pimpen konnte und mit diesen Autos durch die Stadt fahren konnte. Und da war das Interessante, dass die Musik genau dann aufgetaucht ist, wenn man in Autos eingestiegen ist, weil man dann das Radio angemacht hat. Also auch hier nur im Vergleich, wie sozusagen jeweils der Game-Soundtrack mit der Musik irgendwie zusammenfällt, nicht zusammenfällt und limitiert wird. Vielleicht nur eine Anmerkung, weil es bei Tony Hawk's Pro Skater 2 diese 2-Minuten-Limitierung gab, hatte das bei mir den interessanten Effekt, dass wenn ich wusste, ich habe jetzt eine super schwierige Stelle und ich muss die unbedingt schaffen in diesen 2 Minuten. Und das muss ich stehen, ich muss den Megatrick machen, ich muss den Megakombi machen, habe ich mir extra einen Song rausgesucht, den ich richtig geil fand. Den ich richtig so, das war dann irgendwie von Millen Colin No Cigar oder sowas. Und ich wusste, okay, wenn der Song läuft, dann packe ich den Highscore, weil ich aber nur diese 2 Minuten hatte. Und bei Tony Hawk's Pro Skater, bei Tony Hawk's Underground 2 fiel das ein Stück weit weg in gewisser Weise, weil dort, in Anführungszeichen, die Musik sowieso wie ein Radio im Hintergrund lief. Das fand ich total interessant, weil ich das jetzt erst merke, dass ich dadurch die Songs dort eben bei diesem Soundtrack anders gehört habe als bei früheren Teilen und dass ich eben bei Tony Hawk's Pro Skater 2 erst später oftmals die Songs in voller Länge gehört habe, bei Tony Hawk's Underground natürlich die Songs immer schon in voller Länge gehört habe. Also das vielleicht nur so als kurze Randbemerkung zu, ja, wie Game Design unser Hören von Musik da auch immer voll mitsteuert, obwohl wir das bewusst vielleicht gar nicht mitkriegen.
Absolut, also das ist eine sehr gute Bemerkung, Marvin, danke. Ich würde das jetzt auch nochmal so ein bisschen zu dieser Alltagserfahrung, die man, also um das jetzt nochmal so ein bisschen auf diese Skate-Jugend-Skate-Kultur zu beziehen, finde ich, dass Tony Hawk's Underground 2 eigentlich im Gegensatz zu den Pro-Skater-Spielen, finde ich auch das erste Mal so dieses Momentum eigentlich in einem Spiel erreicht hat zu schaffen, wie man das eigentlich in so einem Alltag eigentlich hatte, so wie ich das jedenfalls dann damals kannte, wie man halt irgendwie so seinen freien Tag halt mit seinen Freunden verbracht hat, wenn man irgendwie am Skaten war. Man ist halt irgendwie losgegangen, man hatte die ganze Zeit von irgendwelchen schlechten Lautsprechern irgendwie sich irgendwelche Songs angehört. Dann hat man sich die über Bluetooth gegenseitig zugeschickt, so, weil man halt noch kein Internet hatte, so, und dann hat man halt irgendwie jeder hatte irgendwie so 3 MP3s und dann hat er am Ende des Tages jeder 6. Man ist halt irgendwie rumgefahren und hat mehr schlecht als recht geskatet, aber die Musik ist halt wirklich das Soundtrack deines Lebens irgendwie und du nimmst es halt irgendwie immer auf und dein Lebensgefühl irgendwie wird halt dadurch irgendwie untermalt, so. Du meintest ja gerade so, dass du den Millencolin-Song dann so ein bisschen so als Motivational sozusagen gehört hast und das hat dich so richtig angepumpt. Und irgendwie fand ich, diese Beiläufigkeit war bei Tony Hawk's Underground 2 irgendwie aber auch in dem Sinn nicht, als dass man es vergessen hat. Es war halt irgendwie schon so spannend, weil eigentlich war eher das Spiel dann fast die Beiläufigkeit, weil du halt irgendwie dachtest, boah, cool, ich höre mir das jetzt an, es läuft halt und dabei mache ich halt irgendwie, ziehe ich halt ein paar Sachen ab. Und letztendlich ging es bei dem ganzen Skaten damals, was man gemacht hat, man ist nie gut, also keine Ahnung, das war halt auch nie irgendwie super so, sondern man wollte halt einfach mit seinen Leuten abhängen, man wollte halt irgendwie Musik hören, man wollte halt irgendwie in dem Bereich irgendwie unterwegs sein, so, und man, das war irgendwie auch für mich das Schönste irgendwie, so rumzuhängen und mit den Leuten Musik zu hören, und das Skaten war halt irgendwie eher so die Nebenbeschäftigung, fast schon die Nebenbeschäftigung lustigerweise, und ich finde halt interessanterweise, dass gerade Tony Hawk's Underground dann als Serie das dann halt angefangen hat zu kultivieren. Vielleicht eine spannende Frage, die man sich dann auch nochmal stellen kann, ist, weil du hast ja von Pro Skater gesprochen und ich habe auch nochmal so ein bisschen geguckt, wie unterscheiden sich eigentlich die Pro Skater Soundtracks von den Underground Soundtracks? Und was mir da aufgefallen ist, ist halt, dass mit dem Einzug der Underground-Serie eine deutliche Verbreiterung von Genres und auch eine deutliche, das Soundtrack wurde deutlich vielfältiger, viel mehr Songs und auch von den Genres viel vielfältiger einfach. Ich glaube, da sind so 2 Fragen, die mich interessieren würden. Ich glaube, die eine Frage ist vor allem so ein bisschen dieses, wie du diese Stilbrüche vielleicht fast schon wahrgenommen hast. Also ich meine, es gibt offensichtliche Stilbrüche wie komische Art, sage ich mal, wie dass auf einmal Frank Sinatra in diesem Soundtrack auftaucht oder Johnny Cash, aber halt auch, dass Metallica auf einmal auftaucht, was halt dann doch nicht so typisch, sage ich mal, für diese ganze Skate-Musik ist. Es ist nicht Millencolin, es ist nicht Goldfinger, es ist nicht End of X. Und aber auch andererseits einfach, wie du das im Vergleich siehst zu den Pro-Skater-Sachen, hat das irgendwie auch nochmal einen Unterschied für dich im Vibe gemacht?
Also ich kann das nur ganz stark bestätigen, weshalb dieser Tony Hawk's Pro Skater 2 Soundtrack bei mir auch vielleicht noch viel präsenter oder tiefer eingebrannt ist liegt einfach daran, dass das irgendwie 15, 16 Songs waren und jetzt haben wir irgendwie hier 40, 50 Songs, die ja sogar so ein bisschen in Playlists, also in Genres so ein bisschen sortiert waren, im Sinne von, wir haben irgendwie so ein bisschen eher so Punk-Rock-Sachen, aber auch so ein bisschen, ja, Hip-Hop-Sachen. Und diese Untersortierung gab's überhaupt gar nicht in diesen früheren Teilen, da gab's irgendwie 15, 16 Songs. Auch als ich, also ich habe es nicht wahrgenommen oder ich habe es jetzt beim Hören, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie was total auseinandergefallen ist. Und ich meine, das schließt vielleicht auch ein bisschen an dem an, was ich vorhin meinte, dass man so eine Art Kanon damit etabliert hat. Und dieser Kanon ist ja weniger etwas, der eine Einheit hat, sondern eine Einheit herstellt. Dass man sagt, wenn wir uns in einem weitesten Bereich als einen Metal-Punk-Rock-Mensch verstehen, als Teenager. So, wenn wir den EMP-Katalog durchblättern und irgendwie einen, so die einen haben halt irgendwie ein Iron Maiden-T-Shirt an, die anderen haben ein Metallica-T-Shirt, die anderen haben ein Ramones-T-Shirt, aber wir sind alle auf der gleichen Seite, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist eher so eine Form von Angleichung und auch, soll ich sagen, Zusammenführung von so einem allgemeineren Gefühl und weniger, dass ich das Gefühl hatte, da ist jetzt irgendwie was völlig in einen Topf geworfen, was gar nicht zusammengehört. Und auch bei den früheren Teilen gab es ja immer auch schon dieses starke Hip-Hop-Element. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, und es wäre vielleicht eine eigene Folge wert, wie sich eigentlich Skate-Kultur zur Hip-Hop-Kultur verhält und inwieweit sie eben von Punk-Kultur irgendwann aufgegriffen, verformt und verschoben wurde. Ich glaube, das wäre eine spannende Frage für sich. Weil mich natürlich damals und auch heute und jetzt irgendwie mehr vielleicht so diese Punk- und Rock- und auch irgendwie Anführungszeichen Metal-Sachen irgendwie vielleicht mehr angesprochen haben, weil sie mehr die Subkultur waren, in der ich mich bewegt habe, wenn man das Subkultur nennen möchte, und weniger diese Hip-Hop-Tracks, aber die schon in den früheren Teilen mit drinne waren. Und wenn man irgendwie, wenn man diese Skate-Kultur auch als so eine Kultur versteht, die von der Straße kommt und die irgendwie so eine gewisse Underdog-Mentalität hat, dann kommt man da, glaube ich, nicht drum herum zu fragen, wie sie eigentlich auch mit Hip-Hop irgendwie ganz enge Verwurzelung hat. Ja. Vielleicht ist dazu. Warst du noch eine andere Frage dazu? Sonst würde ich nämlich vielleicht noch gerne ganz, weil du irgendwie das angesprochen hast, wie eigentlich diese Musik in unsere, also in meine Lebenswelt damals eingegriffen hat. Ja. Und auch, wie du gerade gesagt hast, kann man, glaube ich, auch gar nicht, ja, das gar nicht gering, also gar nicht hoch genug einschätzen, wie viele Menschen eigentlich ein Skateboard in die Hand genommen haben, weil sie diese Spiele gespielt haben. Egal, wie talentiert man war oder nicht. Ja, und ich genau. Habe es bei dir zwischen den Zeilen gehört und ich kann für mich das Gleiche sagen, ich war kein begnadeter Skater. Ich habe seit Jahren jetzt auch kein Skateboard mehr unter den Füßen gehabt. Wahrscheinlich würden meine Knie auch sofort streiken, wenn ich das mache. Aber ich habe damals natürlich mir von meiner Mutter im Quelle-Katalog ein Skateboard für 50 Euro bestellt und natürlich bin ich irgendwie wie ein Depp durch die Gegend gefahren. Bei mir ist das alles in einem dörflichen Kontext passiert, das heißt, ich hatte nicht dieses urbane Gefühl von, ich fahre mit dem Skateboard durch die Stadt, sondern wir sind halt irgendwie bei uns auf die Grundschule gefahren und sind da so ein bisschen rumgebrettert. Aber was da jetzt das Spannende war, ist, dass ich damals, und das damals heißt, wir haben uns MP3s illegal aus dem Netz gesorgt, wie das alle gemacht haben. Ich habe mir wirklich diesen Tony Hawk's Soundtrack selber zusammengesaugt, auf CD gebrannt und dann in einem schlechten Ghetto-Blaster, weil Bluetooth gab's nicht. Das war ein bisschen früher bei mir, gab kein Bluetooth. Und haben uns dann mit diesem rotzigen scheiß Ghetto-Blaster da auf den Pausenhof nachmittags gestellt und haben halt versucht, unseren Olli zu stehen, was wir nicht geschafft haben. Aber es war natürlich ganz stark dieses Gefühl von, da wollen wir was imitieren. Da wollen wir was irgendwie nachmachen, was in dieser PC-Welt passiert. Und das ist, glaube ich, interessant, wenn man generell sich fragt, wie die Gaming-Diskurse damals geführt wurden und wie sie heute vielleicht geführt werden und wo sie vielleicht heute noch stärker so eine Debatte geführt wird, von wegen die Leute versinken völlig in so einer virtuellen Welt und gehen überhaupt nicht mehr raus und bleiben völlig darin kleben, hatten wir damals, glaube ich, schon eine andere Debatte, wo irgendwie auch gesehen wurde, das bringt die jungen Menschen auch raus, auf eine gewisse Weise. Vielleicht positiv, wenn man sagt, hey, die Leute fangen an zu skaten und machen irgendwie in Anführungszeichen eine sportliche Tätigkeit. Wir hatten das auch extrem negativ in der ganzen Debatte um Counter-Strike, um Ego-Shooter, inwieweit spielen die Leute diese Spiele und fangen dadurch an, Waffen in die Hand zu nehmen. Ich glaube, diese Debatten fing damals ganz stark an mit einer zunehmenden, ja, realistischen Darstellung in diesen Spielen. Wie und auf welche Weise schwappt das rüber eigentlich ins echte Leben? Und bei Tony Hawk's Pro Skater war es vielleicht vermeintlich ungefährlicher, weil bei allem rebellischen Gefühl beim Skaten sind wir doch nicht alle kriminell geworden. Aber ich glaube, gerade angesichts der Shooter und dem auch dem damals dem Amoklauf in Erfurt, 2003 muss es gewesen sein, gab es eben auch diese andere Debatte, die in der gefragt wurde, wie eigentlich Games zurückstrahlen plötzlich in Wirklichkeit. Also was passiert, wenn die Kellerkinder das Haus verlassen? Und das wie gesagt, finde ich interessant, dass es da diese Wechselwirkung, dass man die plötzlich da ganz stark gemerkt hat. Vielleicht noch ein anderer Gedanke, nur kurz, weil du nochmal auf diese Verbreiterung der Genres angesprochen hast. Ich glaube, man muss auch ein bisschen verstehen, wie sehr eigentlich diese ganze Skate-Kultur ab da eigentlich wirklich Teil des Mainstream wurde. Und ich meine, wir haben es jetzt zuletzt erst gehabt, dass jetzt irgendwie seit jüngsten auch Skateboarding bei den Olympischen Spielen irgendwie als eigenständige Disziplin anerkannt wurde. Aber dieser Weg dahin ist, glaube ich, ein Weg, der mit solchen Spielen wie Tony Hawk's Pro Skater angefangen hat. Also zu verstehen, dass es hier nicht mehr nur irgendwie so ein seltsames Jugendphänomen ist, sondern dass es sich irgendwie als eine ernstzunehmende eigene Sportart etabliert hat, die in dem breiten Mainstream ankommt. Und ich glaube, hier haben Pop-Punk und alle Spielarten von Rock, Pop-Musik und Punk-Musik, die irgendwie in den Mainstream vorgedrungen ist, hat sozusagen hier eine Fusion gemacht mit Skate und einer Skate-Kultur, die natürlich völlig in den Mainstream gekommen ist, mit all den Konsummöglichkeiten, die dadurch irgendwie sich aufgetan haben. Und ich glaube, genau in diese Nische haben diese Tony Hawk-Spieler natürlich geschlagen. Und genau deswegen ist es auch klar, warum da plötzlich ein Musikangebot breiter wurde, wenn man auch viel breitere Massen plötzlich damit ansprechen und abholen wollte. Das wäre zumindest meine These.
Ich finde den Punkt, den du gebracht hast zu diesem Perspektivenwandel bezüglich Spiele und die Rückwirkung auf die Realität eigentlich auf das Verhalten im Alltag oder im realen Leben sozusagen, ein sehr, sehr spannendes, weil eigentlich wir damals in so einer, wie du schon meintest, Spiele wurden realistischer, aber ich meine, ich sag's mal so, wir haben hier gerade die Hülle von Tony Hawk's Underground 2 und die, ich sag mal so, die haben jetzt hier beim Design nicht wirklich viel beschönigt davon, wie schlecht die 3D-Modelle dann doch waren letztendlich, wenn man hat es immer so mit einer Brille von damals, aber es gibt ja auch so bescheuerte Sachen wie das Golden Eye, also dieses alte James Bond Ballerspiel, auch immer noch irgendwie. Ich meine, es ist immer noch inszeniert, aber immer noch sozusagen dargestellt wird oder angenommen wird als okay, das ist zu gefährlich und wo man auch sagen würde, okay, heutzutage schiebt das oder macht das niemanden mehr irgendwie, würde niemand mehr sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine halbwegs realistische Darstellung von irgendwie von Schüssen und von Gewalt. Und dass du jetzt aber eigentlich heutzutage in so einer Situation gelandet bist, wo eigentlich der Realismus in so einem Maße eigentlich dann doch schon vorgedrungen ist, auch mit Virtual Reality mittlerweile, dass du aber eigentlich dann jetzt eher diese Frage stellst, okay, wie du schon meintest, bleiben die Leute eigentlich in dieser digitalen Welt? Also es hat sich eigentlich sozusagen das Problem eigentlich in der Wahrnehmung fast verschoben und diese Killerspiel-Diskussion ist eigentlich gar nicht mehr da. Also jedenfalls nehme ich sie nicht mehr wahr und eigentlich sozusagen, du hast jetzt eigentlich den Realismus, der damals befürchtet wurde eigentlich und stattdessen ist da sozusagen ein gewisser anderer Reiz der digitalen Spiele jetzt befürchtet sozusagen oder der Spiele befürchtet des digitalen, Leute davon wegzuhalten. Und ich fand jetzt bei Tony Hawk's aber nochmal im Besonderen hat wirklich eigentlich diese gegenseitige Befruchtung von Realität und von dem Virtuellen eigentlich so spannend, was du ja auch schon gemeint hast, dass es eigentlich diese ganze, es gab diese Pop-Punk-Schiene, es gab die Punk-Bands, es gab die Skater, es gab die, es gab Jackass. Du hast auf verschiedensten Medien und im realen Leben diese Bezugspunkte gehabt. Du hattest halt einfach das, du konntest das zocken, du hattest dann nochmal ein bisschen mehr Freiheit, du konntest die Tricks stehen, du konntest irgendwie Bam Margera selber sein, irgendwie in einer gewissen Art und Weise oder Johnny Knoxville. Und irgendwie einfach sagen, ey, come on, ich mach das jetzt hier halt einfach, ich enthaupte jetzt die Statue von Benjamin Franklin in Boston, ist mir doch egal, weil ich irgendwie hier mit meinem Skateboard rumfahre. Ich hab fast das Gefühl gehabt, dass irgendwie sozusagen dieser Realitätsbezug, also diese Anknüpfung bei Tony Hawk's irgendwie so eine, das war sehr verknüpft irgendwie mit dem Alltagsgefühl, was ich damals wahrgenommen habe. Und das hat dieses Spiel auch nochmal im Gegensatz zu GTA auch nochmal ganz besonders gemacht, weil es halt irgendwie, es hat halt irgendwie so einen ganz komischen Realismus irgendwie gehabt, dann doch letztendlich. Weil es letztendlich auch einfach nur Skaten war. Es war halt nicht die Story von dem, nicht von dem großen irgendwie Super-Shooter oder sonst was, sondern es war halt einfach so dieses, ich skate halt einfach rum und mache ein bisschen Scheiß, so. Und irgendwie diese Beiläufigkeit, die dieses Spiel irgendwie dargestellt hat, die ist für mich halt immer noch so hängen geblieben. Ich meine, gut, ich spreche jetzt hier so ein bisschen aus dieser alten Perspektive, so. Klar, wahrscheinlich wird Fortnite genau das auch sein für die junge Generation. So, ich habe Fortnite selber noch nie gespielt, aber ich meine, ich hoffe, du weißt, worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, aber so, dass du dieses Gefühl hattest, irgendwie, das Spiel hat damals irgendwie so einen Raum geschaffen, in dem du halt irgendwie auf einer etwas enhanceden Ebene nochmal das fortführen konntest, was du irgendwie im realen Leben eh schon gemacht hast. Und das hat halt irgendwie nochmal. Es hat irgendwie das, was in meinem drinne war, nochmal irgendwie gespiegelt, aber es hat es halt irgendwie auch nicht ersetzt, so, weil du bist da trotzdem noch skaten gegangen.
Ich finde das schon bemerkenswert, was eigentlich eine Skating-Perspektive eigentlich anbietet und eröffnet.
Ja.
Und ich meine, ich spreche jetzt als wirklich ein totaler Noob. Ich habe wirklich nie gut geskatet und ich bin auch immer wirklich dankbar, wenn Menschen, die wirklich in der Skate-Kultur drin sind, das irgendwie vielleicht ergänzen oder korrigieren können. Aber ich glaube, was ja das Spiel irgendwie gemacht hat, ist irgendwie uns als Jugendliche einen anderen Blick auf den öffentlichen Raum zu geben. Mhm. Weil wir nicht mehr die Treppe gesehen haben, zu der wir jeden Morgen in den Klassenraum gehen mussten, sondern irgendwie eine Anhöhe, von der man runterspringen konnte. Wir haben nicht mehr eine Sitzbank gesehen, sondern irgendwie eine coole Kante, an der man irgendwie entlang grinden konnte. Also was die Skating-Community oder die Skating-Kultur eigentlich gebracht hat, ist, dass man öffentliche Räume sich neu angeeignet hat, dass sozusagen das, was eigentlich vorgesehen wurde, nicht getan wurde. Und dadurch war es was unglaublich Kreatives, wenn man sich immer wieder neue Orte und Locations aussuchen konnte, an denen irgendwie man mit seinem Skateboard etwas tun konnte, was nicht vorher gesehen war. Und ich glaube, dieses kreative Potenzial in der Aneignung von öffentlichen Räumen ist ein total krasser Bestandteil von der Skating-Kultur. Der, und das muss man vielleicht dazu sagen, natürlich auch ein Stück weit domestiziert werden kann und auch wurde, dadurch, dass Skateparks irgendwann etabliert wurde, indem das irgendwann, da gab es dann die großen Rampen und die Halfpipes, in denen man natürlich nur skaten konnte. Und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen und sagen, es gibt irgendwie die truen Street-Skater und die angepassten Skater, die nur noch im Skatepark und auf Contests fahren. Das will ich gar nicht gegenüberstellen. Ich will nur beschreiben, was, glaube ich, uns dieses Spiel oder mir dieses Spiel für einen Blick plötzlich geben konnte, dass ich nicht mehr den Pausenhof gesehen habe, zu dem ich irgendwie nur, ja, den ich halt verbinde mit, da bin ich halt vormittags 20 Minuten lauf da rum, sondern nee, da fahre ich halt nachmittags Skateboard und mache da was völlig anderes, was niemand sonst dort eigentlich machen würde, was niemals jemand gedacht hat. Und das war schon ein Akt von der kleinen bürgerlichen Rebellion, die ich irgendwie gebraucht habe in diesem Alter, aber die eben auch ein totales kreatives Potenzial hat, dabei aber nicht zwangsweise destruktiv sein muss oder gewalttätig sein muss. Das finde ich irgendwie spannend.
Super guter Punkt, weil ich finde, also wenn ich das mal so zurückdenke, weil du hattest ja auch davon erzählt, dass du das vor allem deine Skating-Erfahrung vor allem so auf dem Dorf sozusagen sich basieren. Und bei mir war das halt auch der Fall. Ich meine, später ist man auch ab und zu mal in den Skatepark gefahren und so, aber der Alltag hat sich ja damit auseinandergesetzt, man ist halt wahlweise an verschiedenen Supermarkt-Parkplätzen rumgefahren und hat halt geguckt, was ist da dann ein mögliches Hindernis? Was könnte eine Rail sein? Was ist ein Hindernis, über was man einen hohen Olli machen kann? So, oder ist eine kleine Verkehrsinsel. Mal gucken, ob man den Olli darüber schafft. Mal gucken, ob man das macht. Oh, hier kann ich halt irgendwie runterfahren. Mal gucken, ob ich hier eine Manual machen kann. Über die Länge davon. Und du hast halt irgendwie den Parkplatz abgesteckt. Wie viele Parkplätze kann ich in einem Manual machen und sowas? Und das ist halt irgendwie, wie du schon meintest, ich habe das irgendwie selber miterlebt und ich finde es halt so spannend eigentlich, dass dieses Gefühl, also du hattest ja jetzt auch nochmal Pro Skater erklärt, was ja auch viel in Skateparks gespielt hat. Und eigentlich, selbst wenn, glaube ich, die Pro Skater-Spiele insgesamt, glaube ich, auch als die besseren Spiele letztendlich so ein bisschen wahrgenommen worden sind, finde ich, hat sich eigentlich diese Essenz des Skatens, so wie ich es kennengelernt habe, eigentlich erst in Tony Hawk's Underground wirklich dargestellt. Nämlich, du gehst halt irgendwo rein und du konntest dann halt eben in diesem Spiel halt auch an jeder öffentlichen, an jedem Gegenstand die bescheuertsten Tricks machen, weil diese Spiele, das müssen wir halt auch nochmal sagen, das war halt auch kein realistischer Simulator, sondern das war höchst arcadig. Du bist halt irgendwie an Hydranten gefahren, bist dann einmal draufgesprungen und dann konntest du halt irgendwie dich dreimal irgendwie im Kreis drehen auf deinem Skateboard und wieder runterspringen. Das kriegst du in der Realität nicht hin. So, das funktioniert nicht, Punkt. Aber es ist halt irgendwie so dieses Moment gewesen und es hat halt dann in gewisser Weise dieses Gefühl nochmal enhanced und ja, man ist dann halt in der Öffentlichkeit auch rumgefahren. Ich kann das auch selber total bestätigen, was du da jetzt meintest und hat halt gedacht, okay, wie könnte ich jetzt das machen? Was könnte das sein? Wie könnte man irgendwie, wie kann ich diesen Raum für in diese Skatebrille packen? Und in dem Sinne kann man dann eigentlich die Wirkung von Tony Hawk eigentlich nochmal in so einem viel größeren Rahmen eigentlich stecken. Nicht nur dieses, du hast einen Kanon hergestellt, das haben wir schon gesagt, aber halt auch in so einem Sinne von, dass man da eigentlich eine gewisse Freiheit überhaupt erstmal gemerkt hat, Dinge mit einem eigenen Blickwinkel zu betrachten und auch vielleicht versuchen irgendwie zu sagen, okay, wie könnte ich das jetzt wahrnehmen? Wie sehe ich es denn? Keine Ahnung, also irgendwie merke ich, dass das Spiel oder diese Art von Spiel sehr viel einfach indirekt geprägt hat. Das haben wir jetzt auch schon festgestellt, gar nicht mal direkt. Falls du da jetzt nicht direkt noch irgendwie was anzumerken hast, würde ich jetzt eigentlich abschließend nochmal, damit wir jetzt dann doch nochmal irgendwie ein bisschen auf die Songs, sage ich mal, zurückkommen, dich bitten. So, gab es irgendwelche Sachen, wo du dann nochmal gehört hast, wo du nochmal aufgehorcht hast, wo du gedacht hast, wow, das war drinne, oder wow, was für ein cooler Song irgendwie, was wir jetzt vielleicht auch nochmal den Hörerinnen und Hörern irgendwie dann nochmal geben können, hey, hört da nochmal rein.
Ich glaube, das waren bei mir, ich kann es ganz kurz machen, das waren, glaube ich, drei Tracks. Das war einmal von Jimmy Eat World, natürlich der Übersong da drinne. Aber dazu muss man auch sagen, dass Jimmy Eat World natürlich zu der Zeit auch schon allein schon mit diesen, ne, mit The Middle und diesen anderen ganzen anderen Tracks sowieso schon. Also wir haben alle Jimmy Eat World gehört und Jimmy Eat World, Bombe. Also das war einfach, das ist einfach schon ganz groß zu uns rüber geschwappt und das lief halt überall. Ich fand den Track von The Distillers sehr stark. Kannte die Band auch vorher überhaupt gar nicht. Hab mir dann aber auch wirklich damals wirklich das Album versucht, ganz bewusst rauszusuchen. Und mir das, also es ist bis heute noch in meiner Musiksammlung, das Album von den Distillers. Und dann diesen leider ja ein bisschen untergegangenen Song von Operatic. Unglaublich spannender Song. Ich glaube, weil der auch so einen, also irgendwie so einen Uptime-Punk-Rhythmus am Anfang hat, den aber durch als Dreivierteltakt irgendwie ganz untypisch irgendwie aufbaut. Fand ich damals auch unglaublich großartig, oder fand ich bis heute unglaublich großartig, muss dann aber auch leider, hab dann aber einfach in der Recherche, war man einfach super, wenn ich zu dieser Band findet, einfach nur rausgekriegt und das habe ich, muss ich fairerweise sagen, rausgefunden, bevor ich die Podcast-Aufgabe gekriegt habe. Also das war kein Spicken, sondern ich habe einfach mich für diese Band irgendwie mal interessiert, dann rausgefunden, dass die wirklich nur ein Album rausgebracht haben und sich dann aufgelöst haben, weil sie nicht den kommerziellen Erfolg beziehungsweise nicht mal die kommerzielle Achtung irgendwie für ihre Musik erhalten haben, die sie sich gewünscht haben, obwohl sie so unglaublich, ja, unglaublich gehört wurden durch dieses Spiel und sich dann aufgelöst haben. Das heißt, sie haben so einen 7-Track-Kurzalbum-EP rausgebracht, sonst gibt's nie wieder was von denen. Ich kann alle anderen Songs von denen auch total empfehlen, also Operatic. Super spannende Band mit einer traurigen und kurzen Geschichte, die da passiert ist. Genau, sonst, wie gesagt, muss ich leider gestehen, dass dann sofort einfach die Tony Hawk's Pro Skater 2 Assoziationen einfach stärker waren und mich da immer wieder rausgeholt haben und da sozusagen von dem Tony Hawk's Underground 2 nicht ganz so viele dann so stark waren. Aber das wären, glaube ich, die drei, wo ich sagen würde, die bis heute immer noch Fun machen.
Welcher der Songs wäre jetzt dann für deine für die Playlist der Song?
Von The Distillers.
Distillers, okay. Spannend. Okay. Ja, ich kann da auch noch mal kurz, also Ich würde viele der Highlights auch so nennen, auf jeden Fall. Was ich aber auch noch, glaube ich, dazu nennen kann, ist also einmal, was mir damals, glaube ich, nochmal aufgefallen ist, ist einmal, dass da ein Joy-Division-Track dabei ist. Und ich eigentlich auch erst dachte, okay, was macht denn da Joy-Division drauf? Aber als ich es dann gehört habe, habe ich dann gedacht, oh ja, in gewisser Weise die Rohheit dieses frühen Post-Punks passt da voll rein. Und ich habe dann auch noch mal so in meine alten Musiksachen geguckt und sowas. Und interessanterweise habe ich dann halt auch angefangen, damals ein bisschen Joy Division zu hören. Das war dann nicht so, dass ich dann super viel. Aber ich habe, der Song ist mir aufgefallen, ich habe nach Joy Division geschaut und ich habe dann halt auch einzelne Songs gehört. Ich bin dann nicht der super Fan geworden. Aber überhaupt durch diese Post-Punk-Schiene zu kommen, durch Tony Hawk, ist es bescheuert irgendwie. Aber ich meine, gut, ich hatte, das war dann halt auch irgendwie nicht die Musik, die damals meine Eltern gehört haben. Das war dann auch schon ein bisschen zu spät, teilweise irgendwie. Du meintest natürlich auch die Ramones. Auch eine spannende Sache, einfach nochmal Ramones zu hören, immer gut. Und was ich auch noch irgendwie sehr cool fand, war einfach der Song von Faith No More, Midlife Crisis. Den fand ich einfach auch noch super. Und irgendwie auf die Band Faith No More bin ich überhaupt auch erst durch diesen Soundtrack aufmerksam geworden. Und auf jeden Fall super. Auch Red Hot Chili Peppers sind mit drin, aber die kannte ich auch schon vorher. Also da muss man, aber auch das Album selber war mir auch nicht bekannt, weil man hat halt keine Fornication gehört. Und das Song auf diesem Album, auf diesem Soundtrack ist halt von Blood Sugar Sex Magic, also dem 1991er Album. Auch dort wurde eigentlich wieder Musik genommen, die man als Kind der frühen 90er halt nicht gehört hat. Also man wurde eigentlich dann auch wieder in gewisser Weise wieder dieser alte Bruder-Effekt so oder alte Schwester-Effekt. Hier die Musik, für die du 10 Jahre zu jung warst, wird dir halt irgendwie nochmal präsentiert und du wirst halt nochmal eingeführt da drin. Hier, das ist der Kanon. Und also immer wieder dann doch viele spannende Entdeckungen, die mir dann auch gar nicht mehr bewusst waren, dass die da drin waren.
Genau, das wollte ich auch ein bisschen sagen, dass ich bei diesen Songs von den Bands, ohne die jetzt alle exakt zu kennen, auch sagen würde, dass das nicht immer deren Hits unbedingt gewesen sein mussten, sondern manchmal auch so Tracks aus der zweiten oder dritten Reihe. Aber das fand ich auch total gut, weil es dadurch irgendwie auch so ein bisschen Breite bekommen hat, die eben nicht nur, ja, die totalen großen Songs von den jeweiligen Bands rausgeholt hat. Klar, Jimmy Eat World Pain, das war irgendwie deren großer Single-Auskopplung von dem Album. Aber auch bei anderen Songs würde ich es genauso sagen, dass es mir genauso ging, dass ich sagen würde, Red Hot Chili Peppers, ich kenne Californication, aber den Song kenne ich nicht. Danke, dass ich jetzt meine Punkrock Alternative Rock 2000er Hausaufgaben gemacht habe und die Vokabeln gelernt habe, auf jeden Fall.
Also da bist du auch nochmal auf einen sehr guten Punkt gekommen, weil ich habe auch nochmal so ein bisschen nachrecherchiert und es gibt ja so, sag ich mal, so einen Song, der quasi stellvertretend steht eigentlich für den gesamten Tony Hawk Soundtrack, sag ich mal, und das ist halt Superman von Goldfinger. Und die Story dahinter finde ich nämlich sehr spannend, weil da hatte die Band erzählt, dass Tony Hawk halt ein großer Fan von der Band war und halt dann für die Lizenz halt beim Label nachgefragt hat, können wir nicht einfach irgendeinen Song haben von denen, der jetzt halt auch irgendwie jetzt keine Single, sondern irgendeiner, der vielleicht noch nicht released war, nicht auf einem Album war und kein großer Hit war. Und dann haben die halt halt den Superman-Song gegeben und letztendlich ist das deren größter Hit ever geworden. Und die Band meinte, dass sie eigentlich die große Karriere eigentlich durch Tony Hawk gemacht haben. Und wie eigentlich dann so ein Song aus der zweiten Reihe dann letztendlich irgendwie durch diese Marke Tony Hawk eigentlich irgendwie erst Goldfinger dann berühmt gemacht haben, hat halt irgendwie, zeigt halt irgendwie auch nochmal in einem spannenden Rahmen so dieses Verhältnis von, okay, teilweise hat es halt irgendwie Bands nach oben gehoben, teilweise hat es aber auch irgendwie Bands geshowcased, die eh schon oben waren. Es hat sich einfach da, er hat einfach so ein Bett gemacht innerhalb dieser ganzen Szene und es steht halt einfach so fest und stellvertretend für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Art Musik zu hören, für ein gewisses Lebensgefühl zwischen Jackass, MTV, Skaten. Das ist so eine ganz, ganz spannende Zeit irgendwie und ich finde, dass das irgendwie ein sehr, ja, sehr interessant war, mit dir das nochmal aufzudröseln. Ich würde dich jetzt noch um abschließende Bemerkungen bitten, falls du noch welche hast.
Ja, habe ich noch.
Dann hau mal raus.
Mir ist etwas aufgefallen, sowohl mit Blick auf Tony Hawk's Underground 2 als auch, ja, in Erinnerung an Tony Hawk's Pro Skater 2, als auch mit Blick auf den Soundtrack. Tony Hawk's Pro Skater 2 hat zunächst nur männliche Skater. Man hat keine Frau geskatet. Man konnte, wenn man alles durchgezockt hat, sich eine weibliche Skaterin freischalten, die aber sehr wenig anhatte. Und da ist mir auch einfach wieder aufgefallen, und das ist, glaube ich, ein Thema, über das man, das ich damals nicht gesehen habe, aber was man heute vielleicht auch einfach im Blick haben kann, wie weit diese Skate-Kultur damals und auch die Punk-Kultur in diesen Bereichen, in der Art und Weise, wie sie in den Mainstream gekommen ist, unglaublich stark eine männliche Monokultur war. Mhm. Der Skate-Räume, in denen ich mich bewegt habe, das waren rein männlich dominierte Räume. Ich kann bis heute, und das muss ich einfach gestehen, ich kann keine starke, prominente Skaterin nennen. Ich kann irgendwie 5, 6, 7 Skater nennen, aber ich kann keinen nicht männlichen Skater an dieser Stelle nennen. Und wenn man sich die Soundtracks anguckt, finden wir dort unglaublich wenige Frauen in dieser Playlist vertreten. Und das zeigt für mich einfach auch eine gewisse, nach wie vor problematische Konstellation, die sich auch in diesen Subkulturen einfach zeigt, nämlich eine Art und Weise, wie eigentlich Frauen oder nicht männliche Personen einfach systematisch unterrepräsentiert sind. Weil es gibt die Riot Girls, es gibt in der Punk auch einfach weibliche KünstlerInnen und es gibt auch weibliche Skaterinnen, aber damals waren sie eben nicht so vermarktbar, so sichtbar, dass sie in diesen Spielen prominent platziert werden konnte. Ich weiß nicht, wie es bei den ganz neuen Teilen ist. Es kann sein, dass da vielleicht sich etwas ein bisschen was verändert hat. Aber ich fand es einfach bemerkenswert, dass mir das heute aufgefallen ist direkt, als ich mich sowohl erinnert habe, als auch als ich diese Musik gehört habe, dass es wirklich seltsam war, so, guck mal, da ist ja plötzlich eine Frau, die mal singt. Oder, okay, habe ich eigentlich mal eine weibliche Figur durch diese Level gefahren? Nein, immer nur männliche Figuren. Das ist mir heute aufgefallen. Und das wollte ich, glaube ich, nochmal mitgeben, um zu zeigen, dass bei all der Nostalgie und schöner Erinnerung man auch trotz allem die irgendwie auch Ambivalenzen in dieser ganzen Zeit und in dieser ganzen Entwicklung irgendwie auch sehen muss. Und diese Ambivalenzen sind nicht nur, dass man immer sich fragen muss, inwieweit ist die Skate-Kultur eigentlich auch durch diese Spiele eben nicht nur ein Breitensport geworden, sondern auch kommerzialisiert worden? Und inwieweit hat eigentlich diese Skate-Kultur bis heute vielleicht noch ein Männerproblem? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir auch nochmal klar geworden ist und der natürlich nicht nur die Skate-Kultur betrifft, sondern natürlich da auch nochmal zusammenfällt mit der Frage, inwieweit ist die Gaming-Kultur einfach extrem stark misogyn und sexistisch unterwegs. Und auch da würde ich sagen, haben wir auch bis heute noch eine Menge zu tun. Und bei aller Nostalgie müssen wir auch auf solche Spiele heute diesen Blick werfen, wenn wir uns fragen, was haben wir da vielleicht mitgenommen von damals, was Schönes, aber was sind vielleicht auch Dinge, bei denen wir heute sagen würden, wir sollten sie vielleicht anders machen. Das wäre mein Abschlussstatement, wenn es dich glücklich macht.
Ja, es macht mich sehr glücklich, dass du da diesen Blickwinkel nochmal reinbringst. Also ich kann es jetzt auch nicht unbedingt beschwören, aber ich meine, ich habe jetzt in der Vorrecherche zu der Folge auch nochmal zu den Pro Skater Remakes gehört, dass da auf jeden Fall auch jetzt mit dem diverseren Angebot sozusagen an spielbaren Charakteren auch auf jeden Fall jetzt eingeführt wird, um halt eben diese Wiederbelebung der Marke oder dieses Remaster halt auch in gewisser Weise in eine moderne Zeit zu heben, auch zu sagen, okay, hier wollen wir jetzt auch ein Angebot schaffen von auch weiblichen Identifikationsfiguren, auch zu zeigen, okay, das ist ein bisschen breiter. Und ich meine, es fällt da natürlich auch sehr viel zusammen. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren viel Diskussion gehabt darüber, wie Festival-Lineups, wo immer noch Rock und Punkrock natürlich eine sehr wichtige Basis eigentlich für das Ganze darstellen. Und ich meine, damit steht und fällt das Ganze dann irgendwie, du hattest natürlich jetzt hier, es gibt White Girl Punk und all sowas, aber dann hast du halt doch immer wieder die Punkrock-Bands der letzten 20, 30 Jahre halt sehr häufig im Line-Up mit drin. Und dann muss man sich natürlich diese Frage stellen, halt und natürlich auch, okay, wie steht und fällt so dieses geliebte Genre, diese geliebte Erinnerung dann eigentlich auch mit Dingen zusammen, die vielleicht auch ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. So. Und trotz aller schönen Erinnerungen ist es natürlich dann natürlich die Frage, wie kriegt man dann sozusagen das in eine neue Zeit gehoben? Und ich finde, dort ist ja auch erwähnt, dass Skaten jetzt sozusagen zu so einem Breitensport geworden ist, dass er selbst bei den Olympischen Spielen war. Ich meine, da hat man das ja natürlich auch gesehen. Da waren die beeindruckendsten Skateleistungen lustigerweise dann von einer, ich glaube, 14-jährigen Japanerin gewesen, die dann halt irgendwie dann auch die Schlagzeilen gemacht haben, um dann auch zu zeigen, okay, es hat sich auch eine Menge jetzt gewandelt in der letzten Zeit. Und es braucht dann, ist dann vielleicht auch mal Zeit, dass es dann nicht mehr Tony Hawk's Underground 2 heißt, sondern dass da halt neue Figuren nach vorne treten.
Genau, und dass es eben so junge weibliche Personen sind, ja, zeigt ja genau, dass da keine lange Tradition von Frauen auf den Brettern besteht, sondern dass die jetzt auf einer professionellen, internationalen Ebene skaten können, eben wirklich erst Personen sind, die erst ganz langsam und kürzlich erst in diese Szene überhaupt Zugänge, ja, gefunden haben. Also die sind nicht einfach so jung, weil sie die Besten sind, sondern die sind jung, weil es noch keine, oder die Generation davor viel dünner besetzt war.
Ja, auf jeden Fall. Ist, würde ich sagen, glaube ich, ein guter Schlusspunkt, der nochmal irgendwie, ja, wie du schon meintest, nochmal einen sehr,
Naja, ich finde, er zeigt, dass sowohl das, was wir als Musik hören und was wir über Musik sprechen, als auch was wir irgendwie an Medien konsumiert haben, nicht in einem luftleeren Raum passiert, sondern auch einfach gewisse gesellschaftliche Zustände spiegelt und abbildet. Und seien das eben geschlechtliche Verhältnisse, seien das eben andere Formen von Verhältnissen, ja, die in diesen Spielen eingeschrieben sind, unfreiwillig. Und wir haben das damals nicht gesehen. Wir können es heute sehen und das zeigt vielleicht, dass wir als Individuen und vielleicht auch manchmal als Gesellschaft heute an einem anderen Punkt sind und das vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht ist, dass wir heute diese, ja, Dinge sehen können. Ja, Chris,
ja,
ich habe sonst nichts mehr viel zu... Also klar, wir könnten noch lange weitermachen, aber vielleicht belassen wir es dabei. Ich kann mich sozusagen einfach nur bedanken für diese kleine Zeitreise, die jetzt nicht nur musikalisch erfolgt ist, sondern eben auch ein bisschen unsere Gaming-Jugend reingesprungen ist und nochmal ganz andere Bezüge hergestellt hat von unseren, ja, musikalischen Biografien. Von daher, danke für den Anstoß. Hat mich sehr gefreut.
Danke dir auch. Ich freue mich sehr auch über die Einordnungen und die dann, also auch nochmal diese Frage zu stellen. Klar, ich finde, bei diesem ganzen Thema ist natürlich immer viel Nostalgie dabei. Man verklärt viele Dinge und die Frage ist natürlich aber auch so, eigentlich, was machst du heute daraus? Und ich finde, so gut wir immer auch versuchen, sag ich mal, unsere Biografie zu beschreiben, wollen wir auch nach vorne schauen. Und ich finde, das haben wir heute mit deiner Hilfe ganz grandios gemacht.
Ja, Chris, dann bleibt mir, wie gesagt, nur zu sagen, danke. Und natürlich auch nochmal an dieser Stelle danke für alle, die zugehört haben. Wir freuen uns immer super gerne, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Habt ihr vielleicht selber noch Anmerkungen, Kommentare? Wie ging es euch mit dem Soundtrack? Haben wir irgendwas ausgelassen? Haben wir es übersehen? Was war vielleicht euer Lieblingstrack? Schreibt uns gerne auf unseren verschiedenen Kanälen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Feedback. Und ansonsten würde ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss, auf Wiederhören.
Ein bisschen Quatschtext vorher.